Ja, herzlichen Dank und ich freue mich sehr, dass ich wieder bei euch sein darf. Einmal im Jahr bin ich bei euch. Es war ziemlich genau vor einem Jahr, wo ich hier predigen durfte. Wurde auch schon angefragt, ja, aber wieso hast du jetzt keine Albe oder kein Talar an? Ich habe es mir einfach bei der Hitze heute erlaubt. So, ich hatte einen Sakko dabei und ich habe es mir einfach erlaubt, heute zu euch so zu predigen. Ich glaube, das tut dem Wort nichts ab, wenn ich ein bisschen freier heute so zu euch predigen kann. Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Die Predigt war schon fast fertig, als ich gedacht habe, wieso wurde mir nicht Bescheid gesagt, dass ihr jetzt eine WM-Predigtreihe habt, wo ich mich doch auch für Fußball interessiere. Ich habe gedacht, wie kriege ich das jetzt noch hin? Nächste Woche bleib am Ball, Predigtthema. Die Woche drauf, von der Tribüne auf den Rasen und dann ein parteiischer Schiedsrichter. Ja, wie kann ich mich jetzt da noch einklinken, wo doch schon alles fertig war, habe ich mir gedacht. Einen kleinen Einschub möchte ich dazu schon machen. Wer interessiert sich denn für Fußball oder wer verfolgt denn das so ein wenig? Ja, es sind doch einige, manche vielleicht nicht. Aber das ist auch kein Problem. Aber was man vielleicht mitbekommen hat, auch unter uns Christen, was sehr schön ist, nach dem ersten Deutschlandspiel, der Spieler Felix Metscher hat mit Curaçao, mit ein paar Spielern und Jonathan Tah gebetet. Und das hat ja große Wellen geschlagen. Wieso machst du das? Und warum machst du das? Ja, und er hat das Zeugnis gegeben im Interview, hat gesagt, weil Jesus Christus unser Sieger und unser Heiland ist und hat da schon mal bezeugt. Und viele Kritiker werfen schon, das ist doch Privatsache und so. Ich habe mich eigentlich gefreut, dass er das gemacht hat, dass er da Stellung bezogen hat. Das war so das eine, was auch durch Fußball passieren kann. Was hat es jetzt alles damit zu tun, was ich euch sagen möchte? Bei der WM gibt es eine Regeländerung. Und die meisten von euch kennen sie vielleicht. Nach 23 Minuten gibt es eine Trinkpause. Völlig neu, normalerweise gibt es Halbzeit, dann 15 Minuten Pause und dann nochmal 45 Minuten. Und in der zweiten Halbzeit gibt es nochmals nach 20 Minuten eine zweite Trinkpause. Da bin ich natürlich gleich bei Offenbarung gelandet. Dort heißt es, ihr kennt den Spruch vermutlich, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und mein Predigttitel steht jetzt auch, Trinkpause mit Gott. Aber angesichts dieser sommerlichen Temperaturen finde ich das auch gut. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wie ich das später nochmal einfalle, das erkläre ich euch. Denn ich habe für euch heute einen ganz anderen Predigttext, den ich euch gerne gleich vorlesen möchte. Und es geht heute für mich um die Gnade und die Barmherzigkeit des Propheten Michas. Und der hat den Text vor 2800 Jahren geschrieben. Oder es wurde aufgeschrieben, vielleicht mündlich weitergegeben, das weiß ich nicht, das habe ich nicht so recherchiert. Auf jeden Fall lesen wir folgende Verse im 7. Kapitel, Verse 18 bis 20. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und der lässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sicher unser Wiedererbarmen unserer Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abrahams Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Soweit die drei Verse, das ist auch der Abschluss dieses Buchs von dem Prophet Micha. Bevor ich eingehe, habe ich gedacht, ist es vielleicht sinnvoll, eine kurze theologische, wirklich kurze theologische Zusammenfassung zu geben, damit man das den Propheten auch ein bisschen besser einordnen kann. In was für eine Zeit hat er da gesprochen und was war überhaupt sein Anliegen? Er wirkte im 8. Jahrhundert vor Christus, genau wie der Prophet Jesaja, der vielleicht uns ein größerer Begriff ist. Und er zählt zu den sogenannten 12 kleinen Propheten des Alten Testaments. Seine theologischen Hauptaussagen beziehen sich auf 7 Themenbereiche. Erstens Gericht über soziale Ungerechtigkeit. Konkret spricht Micha an Ausbeutung der Armen, Korruption von Richtern und Politikern, Habgier der Großgrundbesitzer und Missbrauch religiöser Autorität. Zweitens universale Herrschaft. Gott erscheint als Herr über die ganze Welt, nicht nur über Israel. Sein Gericht betrifft eben alle Völker, weil er der Schöpfer und Richter der gesamten Menschheit ist. Drittens, Gericht und Heil gehören zusammen. Wegen der Sünde wird Jerusalem bestraft. Dennoch bleibt Gottes Treue bestehen. Nach dem Gericht verheißt Gott Wiederherstellung und Heil. Diese Verbindung von Gericht und Heil prägt das gesamte Buch von dem Propheten Micha. Viertens, die messianische Hoffnung. Besonders bekannt ist uns vielleicht folgender Vers. Und du, Bethlehem Ephrata, aus dir wird mir hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Fünftens, der endzeitliche Frieden. Micha entwirft eine Vision der kommenden Gottesherrschaft. Die Völker strömen zum Herrn, zum Berg des Herrn. Waffen werden zu Werkzeugen des Friedens umgeschmiedet. Krieg wird endlich überwunden. Diese Friedensmission gehört zu einer der bekanntesten des Alten Testamentes. Sechstens, wahre Frömmigkeit. Der Höhepunkt der theologischen Botschaft von Micha. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, Recht tun, Güte lieben und demütig mit deinem Gott gehen. Hier fasst Micha den Willen Gottes zusammen. Recht bzw. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Demut vor Gott. Religiöse Opfer und Rituale sind wertlos, wenn sich unser Leben nicht ganz neu auf Jesus Christus ausrichtet. Und siebtens, die Barmherzigkeit Gottes. Das Buch endet mit einem Lob auf Gottes Vergebung. Wer ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt? Gott wird als barmherziger Gott und vergebender Gott dargestellt, der seinem Bund treu bleibt. Mit dieser kurzen Zusammenfassung möchte ich jetzt ein bisschen tiefer einsteigen in den Predigttext. Als ich es mir durchgelesen habe, habe ich mich erstmal gefragt, was steckt in diesen 3 Bibelversen nicht für kraftvolle Wörter? Sünde, Schuld, Erbteil, Treue, Gnade. Wow! Ich habe mir gedacht, über jedes Wort könnte ich predigen und habe mich auch gefragt, warum wohl der Prophet quasi die Rundumkeule auspackt und gleich alles in diese 3 Verse packt. Durch Gottes Wort wissen wir doch, was zu tun ist. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Recht tun, Güte lieben und demütig mit deinem Gott gehen. Trotzdem brauchen wir Menschen immer wieder Erinnerung und die Warnung vor religiösen Selbstbetrug. Was meint das, religiösen Selbstbetrug? Micha spricht es deutlich an. Wir können uns noch so strecken und gute Werke tun, wenn wir uns nicht einem gerechten Leben zuwenden und danach streben, sind unsere guten Werke nutzlos. Im Kolosserbrief im 3. Kapitel heißt es, alles, was ihr tut und sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus, dem Herrn, gehört. Die einleitende Frage des Predigttextes, wer ist ein Gott wie du, birgt den Namen des Propheten Micha in sich und ruft die Thematik der Unvergleichbarkeit Gottes in Erinnerung, wie sie uns wiederum aus den Psalmen ganz besonders bekannt ist. Gott, Herr der ganzen Welt, wer ist so mächtig wie du? Wer ist so durch und durch treu? In der Lobrede Michas geht es jetzt um die Güte oder Gnade auf Hebräisch Chesed Gottes. Das heißt, um des alttestamentlichen Gott bestimmt am besten charakterisierende Merkmal. Warum unterstreicht Micha gerade diese besonderen Kennzeichen? Ohne Frage, weil Gottes Gnade die einzige Grundlage für Vergebung von Schuld, Übertretung und Sünde ist. Diese drei synonymen Begriffe sind die wichtigsten im Alten Testament, um die menschliche Verletzung der Gebote Gottes zu begreifen und zu beschreiben. Der erste Ausdruck, die Schuld vergeben, findet seine beste Illustration im berühmten Sündenbock, der symbolisch und stellvertretend mit den Sünden des Volkes Israel beladen vom Priester am Versöhnungstage in die Wüste geschickt wird. Die Schuld wird weggetragen. Der Bock trägt alle diese Sünden weg und bringt sie in eine unbewohnte Gegend. Das tut übrigens auch der Knecht Gottes mit der Sünde, und zwar für viele, so der Prophet Jesaja, und spielt damit auf Jesus an. Der zweite Ausdruck, Übertretung, ist der schwerwiegendste der drei Begriffe und spielt auf die Rebellion gegen Gott an. Micha hat ihn schon mehrere Male benutzt. Wenn Gott Übertretung verzeiht, geradezu über das Vergehen hinwegschreitet, dann nicht, weil er die Vergebung nun mal sein Metier wäre. Hier wird eins bestätigt. Der Prophet dankt Gott für die Verkürzung einer wohlverdienten Zeit der Bestrafung, die uns Sündern eigentlich zustehen würde. Deshalb beteuert er vertrauensvoll die begrenzte Dauer des Zorns Gottes. Seine Gnade hingegen währet ewiglich. Psalm 136 steht es auch drin unter anderem. Die Gnade ist die Basis der Vergebung der Sünden. Und wir sündigen leider immer noch oder auch immer wieder. Es gibt sehr wohl den Zorn Gottes über unsere Sünden, aber er dauert nur so lange an, bis wir bekennen und sie aufrichtig bereuen. Diejenigen, die sich aufgrund einer Heimsuchung demütigen oder da auch korrigieren lassen, begnadigt Gott, denn Gott hat Gefallen an Gnade. Unser Text gibt auch noch genauer an, wer in den Genuss seiner Gnade, seiner göttlichen Gnade kommen wird, nämlich der Überrest seines Erbteils des Herrn, nicht das ganze Volk und auch nicht die ganze Menschheit. Also alle, die Buße tun und mit Gewissheit sagen können, dass der Herr den Zorn nicht für immer behält, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass Jesus auch für mich persönlich am Kreuz von Golgatha gestorben ist, dass Jesus meine Sünden am Kreuz getragen hat und dass Jesus auch für mich persönlich auferstanden ist. Die Angabe, dass nur ein Überrest seines Erbteils die Gnade oder die Güte Gottes erhält, bedeutet, dass Gott weder irgendjemand beliebigen, noch dass er bedingungslos vergibt. Der Schlüssel ist unsere persönliche Bußfertigkeit, unsere Umkehr zu Gott, unsere Einsicht: Gott, du bist der Herr über mein Leben. Wir haben gesündigt. Und Jesus hat dafür bezahlt. Wenn wir das erkennen, dann haben wir schon ganz viel Gnade erfahren dürfen. Und der nächste Schritt, den Micha jetzt hier anspricht, ist, dass wir bei diesem Wissen nicht stehen bleiben, sondern aktiv werden und unseren Lebensstil auch danach ausrichten, auf Jesus hin ausrichten. Denn so kann der Heilige Geist in uns Raum nehmen und unser Leben wirklich auch aufräumen, führen und leiten. Das können wir jeden Tag aufs Neue tun, gleich in der Früh. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Führe und leite mich diesen Tag. Lass mich aus deiner Kraft herausleben und hilf mir, nicht meine eigenen Wege zu gehen. Glaub mir, das macht einen Unterschied. Ich möchte ein kurzes, praktisches Beispiel aus meiner Arbeit als Klinikseelsorger euch sagen. Wenn ich zu Patienten gerufen werde und ich, bevor ich zur Zimmertür reingehe, spreche ich ein kleines Gebet. Heiliger Geist, leite und führe mich, schenke mir Worte des Trostes. Oft durfte ich nach den Gesprächen genau das feststellen, dass das auch genau so gekommen ist. Ich schiebe dadurch menschlichen Gedanken einen Riegel vor. So nach dem Motto, was soll ich der Mutter dieses verstorbenen Kindes denn jetzt sagen? Was kann ich Angehörigen eines verstorbenen Patientes schon an Trost aussprechen? Wie kann ich Trost spenden, wenn ein Patient eine schwere Diagnose bekommen hat? Wenn euch solche Gedanken kommen, die nicht göttlich sind, betet. Gedanken verschwindet in Jesu Namen, ganz praktisch. Das ist, was auch der Prophet Micha mit dem nächsten Schritt meint. Weitergehen, das anwenden, was wir hören dürfen. Die Botschaft, die Gnade und die Güte unseres Herrn wirklich in unser Leben mit einbinden. Und zum Schluss möchte ich kurz noch zum dritten Ausdruck eingehen. Er umschreibt die Vergebung und ist der anschaulichste der drei Begriffe. Wir haben es vorhin gesungen und ich habe es mir das Lied auch gewünscht. Da hieß es auch, er wirft unsere Sünden ins äußerste Meer. Und im Bibeltext heißt es, Sünde in die Tiefe des Meeres werfen. Also ein Ort, der so weit wie möglich von uns entfernt ist, wo wir am besten gar nicht mehr hinkommen können. Erneut wendet sich Micha an Gott und bittet, nimm die Sünden von uns. Der letzte Vers des Buches setzt die göttlichen Wesensmerkmale Gottes, Gnade und Treue in Beziehung zu den Patriarchen Abraham und Jakob. Die Tatsache, dass Micha in die Zukunftsform überwechselt und das, obwohl die Patriarchen vor vielen, vielen Generationen verstorben sind, zeugt von einem unerschütterlichen Vertrauen auf die Verheißungen Gottes. Sie gehen in die jetzigen Nachkommen genauso an, denn Gott gedenkt ewig seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat, 1000 von Geschlechtern hin, den er gemacht hat mit Abraham und seines Eides an Isaak. Im Gegensatz zu den vielen anderen ähnlichen Texten bildet hier nicht etwa das Land den Gegenstand der unveränderlichen Verheißung Gottes, sondern die Gnade, Barmherzigkeit und Treue Gottes. An der Stelle möchte ich den Unterschied von Gnade und Barmherzigkeit erklären. Denn Gnade und Barmherzigkeit sind ähnlich, aber nicht dasselbe. Gnade bedeutet, dass man bekommt, was man verdient hat, ein ungerechtfertigtes Geschenk. Während Barmherzigkeit bedeutet, nicht zu bekommen, was man verdient, Verurteilung, Zorn oder bei uns Sündern auch der Tod. Der Evangelist Johannes schreibt im ersten Kapitel, nun wissen wir aber, dass die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus geworden ist. Somit finden die Worte Michas seine letzte Erfüllung in Jesus, wo es nur ein Ja gibt. Denn alle Verheißungen Gottes sind dieses Ja in Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus. Amen.